Willkommen zu deinem Podcast mit Wissen für jeden Tag.
Willkommen zurück. Es ist wirklich schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, um mit uns auf diese neue analytische Reise zu gehen.
Ja, absolut. Hallo auch von mir. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
Wir haben heute einen tiefen thematischen Tauchgang vor uns, der auf den ersten Blick vielleicht völlig alltäglich scheint.
Mhm.
Aber er ist absolut faszinierend. Bevor wir uns da jetzt aber in die chemischen Details stürzen, möchte ich, dass du dir für einen kurzen Moment eine ganz bestimmte Situation vorstellst.
Oh, ein Gedankenexperiment. Sehr gut.
Genau. Also stell dir vor, du bist in der Stadt, es regnet vielleicht ein bisschen und du betrittst eine dieser alten, wirklich altehrwürdigen Bibliotheken.
Mhm, schöne Atmosphäre.
Ja. Oder du stehst auf einem staubigen Flohmarkt und schlägst so ganz vorsichtig ein Buch aus den 1950er Jahren auf und in exakt dieser Sekunde steigt dir dieser unverwechselbare Duft in die Nase.
Oh ja. Man hat den sofort im Kopf.
Du weißt sofort, welchen ich meine, oder? Es ist diese warme Mischung aus Vanille, altem Holz, einer leichten Süße und, naja, einfach einem Gefühl von Geborgenheit.
Es ist wirklich ein Geruch, den fast jeder von uns abrufen kann, selbst wenn man gerade gar kein Buch vor sich liegen hat.
Richtig. Er ruht wie so ein, ja, unsichtbarer chemischer Stempel auf all diesen alten Seiten.
Genau, das ist es. Und viele Menschen glauben ja, dieser Geruch sei einfach nur so festgesetzter Staub oder alte Heizungsluft oder vielleicht Feuchtigkeit, die sich über die Jahre irgendwie in den Seiten verfangen hat. Aber, und das ist unsere Mission heute, was passiert da chemisch wirklich auf dem Papier? Ja, eine exzellente Frage.
Woher kommt dieses spezifische Aroma, das uns allen so vertraut ist?
Um das zu beantworten, müssen wir die Nostalgie vielleicht mal ganz kurz beiseite legen.
Okay.
Und uns der greifbaren Materialkunde widmen. Die Quellen, die wir uns angesehen haben, liefern da nämlich eine extrem präzise Antwort.
Aha.
Es geht hier keineswegs um irgendwelche Märchenmagie, sondern um den sehr langsamen, messbaren Zerfall von Papier.
Zerfall also. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln.
Gerne. Wenn wir uns ansehen, woraus ein modernes Buch eigentlich besteht, und mit modern meine ich hier alles so ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, dann landen wir unweigerlich beim Holz. Und dieses Holz bringt zwei entscheidende chemische Protagonisten auf die Bühne, nämlich Zellulose und Lignin.
Okay, warte. Zellulose und Lignin, wenn das die Bausteine sind, wie genau spielen die im Papier zusammen?
Also, Zellulose ist im Grunde das weiche, flexible Material. Es macht das Papier formbar und gibt den Seiten ihre Struktur.
Okay, verstehe.
Aber das Lignin, das ist der eigentlich spannende Teil für unser heutiges Thema. Lignin ist ein hochkomplexes Polymer.
Mhm.
In der lebenden Natur, also im Baum selbst, fungiert es als eine Art Klebstoff und stützendes Gerüst.
Ein Gerüst, okay.
Genau. Es macht die Zellwände steif und druckfest. Ohne Lignin könnte so ein Baum niemals 30 Meter in die Höhe wachsen.
Der würde einfach umfallen.
Richtig, der würde beim ersten starken Windstoß einfach einknicken. Es ist also das Material, das dem Holz und später eben auch dem Papier diese nötige Stabilität verleiht.
Ah, das lässt sich wirklich gut veranschaulichen. Ich stelle mir das Zusammenspiel immer wie bei so einem gewaltigen Betongebäude vor.
Mhm, guter Vergleich.
Der Beton, das wäre quasi die weiche Zellulose, die den Raum füllt und die Flächen bildet. Aber das Lignin, das sind die harten Stahlträger im Inneren.
Exakt.
Die das ganze Konstrukt eben aufrecht und stabil halten, damit es über Jahrzehnte nicht in sich zusammenfällt.
Eine sehr treffende Analogie. Solange der Baum lebt, ist dieses System perfekt ausbalanciert.
Okay.
Aber sobald der Baum gefällt, das Holz zu Breizer mahlen, chemisch behandelt und dann zu Papier gepresst wird, da ändert sich die Lage drastisch.
Und das leitet eigentlich direkt zu meiner nächsten Frage über. Wenn dieses Lignin so extrem stabil ist, dass es als Stahlträger ganze Bäume aufrecht hält.
Mm.
Wie wird aus diesem festen, unbeweglichen Gerüst dann im Laufe der Zeit ein flüchtiger Duft, den wir einatmen können? Was passiert da mit diesem molekularen Stahl im Bücherregal?
Tja, in der Chemie gilt der fundamentale Grundsatz, dass nichts ewig stabil bleibt.
Leider wahr.
Sobald das Buch gebunden ist, beginnt ein unsichtbarer, völlig unaufhaltsamer Prozess. Die Umwelt wirkt kontinuierlich auf dieses Lignin-Gerüst ein.
Durch was genau?
Die drei größten Katalysatoren sind Dinge, die völlig alltäglich sind. Sauerstoff aus der Umgebungsluft, das Licht im Raum und die natürliche Luftfeuchtigkeit.
Ah, okay.
Durch dieses ständige Bombardement beginnt das komplexe Ligninmolekül langsam aufzubrechen. Es oxidiert.
Um bei meiner Gebäudeanalogie zu bleiben, die Stahlträger fangen also an zu rosten.
Was hier so faszinierend ist, das ist wirklich exakt dasselbe Prinzip.
Wahnsinn.
Nur, dass dieser molekuläre Rost, wenn Papier, nicht einfach als Pulver abblättert. Die großen, schweren Ligninmoleküle zerfallen in viel kleinere, leichtere Fragmente.
Mhm.
Und bei diesem jahrzehntelangen, extrem langsamen Zerfallsprozess entstehen sogenannte flüchtige organische Verbindungen.
Flüchtige organische Verbindungen.
Genau. In der Fachsprache nennt man sie VOCs, aus dem Englischen für Volatile Organic Compounds.
Okay, das heißt also, das feste Material des Buches verwandelt sich über die Jahrzehnte mikroskopisch klein in Gase.
Ja.
Und diese Gase entweichen dann aus der geschlossenen Seite in die Luft und wandern irgendwann in unsere Nase. Das Buch verliert buchstäblich Teile seiner selbst.
Ganz genau so ist es. VOCs zeichnen sich dadurch aus, dass sie schon bei normaler Zimmertemperatur verdampfen. Und das faszinierendste Nebenprodukt dieser Ligninoxidation ist eine ganz bestimmte chemische Verbindung namens Vanillin.
Warte, echt jetzt?
Ja, absolut.
Das bedeutet also, wir riechen in einer alten Bibliothek nicht einfach ein diffuses, altes Buch, sondern wir nehmen einen langsamen chemischen Backprozess wahr. Das alte Buch produziert buchstäblich denselben Vanillestoff, den man beim Backen verwendet.
Es ist auf molekularer Ebene exakt dasselbe Molekül, ja.
Das ist ja unfassbar.
Vanillin ist der Hauptaromastoff der echten Vanilleschote. Da Lignin chemisch betrachtet eng mit Vanillin verwandt ist, spaltet sich bei der Zersetzung genau dieses Molekül ab.
Krass. Das verändert die Sicht auf diese alten Leseseele für mich komplett.
Aber der Alkbuchduft ist natürlich kein reines Vanilleparfüm. Es ist ein hochkomplexer Cocktail aus hunderten verschiedener VOCs.
Was ist da noch so drin?
Neben dem Vanillin entsteht zum Beispiel auch Benzaldehyd, was einen feinen, fruchtigen Mandelgeruch beisteuert.
Oh, lecker.
Dann haben wir Hexanol, das ein wenig nach frisch geschnittenem Gras riecht.
Ah, okay.
Dazu kommen Toluol und Ethylbenzol, die leicht süßliche, fast lösungsmittelartige Noten in die Luft abgeben. Und Furfural.
Furfural.
Genau, das bringt so erdige, holzige und fast schon karamellige Nuancen mit. All diese flüchtigen Verbindungen zusammen ergeben diese komplexe Symphonie des Verfalls.
Hier wird's wirklich interessant. Das ist ja fast wie beim Altern von Wein.
Sehr guter Vergleich, ja.
Aber da unterschiedliche Bücher ja sehr unterschiedlich riechen, frage ich mich, wie verhält sich das mit den Epochen?
Mhm.
Wenn der Zerfall von Lignin, also dem Holz, der Haupttreiber für diesen Duft ist, riechen dann alle alten Bücher gleich oder hängt das von der Ära ab?
Es hängt massiv von der Ära ab. Die Regel lautet eigentlich, je älter das Buch und je mehr Lignin ursprünglich im Papier verarbeitet war, desto intensiver wird meist der Geruch.
Verstehe. Hast du da ein Beispiel aus den Quellen?
Bücher, die zwischen den 1930er und späten 1970er Jahren produziert wurden, sind ein hervorragendes Beispiel dafür.
Warum gerade die?
In dieser Zeit musste Papier oft schnell, in gigantischen Mengen und vor allem billig hergestellt werden. Man verwendete viel industriellen Holzschliff mit einem sehr hohen Ligninanteil.
Also viel billiges Material.
Genau. Deshalb entwickeln diese Taschenbücher aus der Mitte des 20. Jahrhunderts heute auf diesen besonders warmen, extrem intensiven und vanilligen Duft. Es ist schlicht mehr Lignin da, das oxidieren kann.
Okay, das leuchtet ein. Viel Lignin bedeutet viel Material für den Zerfall. Aber ich bin da in unserer Analyse über ein historisches Detail gestolpert, das für mich irgendwie keinen Sinn ergibt.
Schieß los.
Bücher aus der Zeit vor 1850 riechen oft noch viel markanter, dichter und schwerer. Aber vor der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde doch gar kein industrieller Holzschliff verwendet.
Das ist völlig korrekt, beobachtet.
Wenn das Vanillin produzierende Lignin in diesen ganz alten Büchern also fehlt, was genau ist dann bei den Büchern vor 1850 anders gewesen, dass sie trotzdem so intensiv riechen?
Das ist eine essentielle Unterscheidung in der Materialkunde. Vor der Industrialisierung der Holzverarbeitung bestand Papier in Europa fast ausschließlich aus dem sogenannten Hadernpapier.
Hadernpapier?
Ja, dafür wurden keine Bäume gefällt. Stattdessen zogen Lumpensammler durch die Straßen und sammelten alte Textilien, also Baumwolle, Hanf und vor allem Leinen.
Warte, also alte Klamotten?
Genau. Und diese textilen Fasern enthalten von Natur aus gar kein Lignin.
Wahnsinn. Und wie funktionierte das dann? Wurden alte Hemden einfach zerschreddert und gepresst?
Im Grunde ja, aber es war ein ziemlich langwieriger bakterieller und chemischer Prozess. Die Lumpen wurden zerkleinert, oft mit Wasser versetzt und tagelang fermentiert, bis sie leicht verrottenden.
Echt geht, okay.
Ja, das musste sein, damit sich die Fasern voneinander lösten. Und um das fertige Papier danach beschreibbar zu machen, damit die Tinte nicht verläuft wie auf einem Löschblatt, musste es geleimt werden.
Ah, Leim.
Und dafür nutzte man damals oft tierische Leime wie Knochen- oder Hautleim, also im Prinzip tierische Proteine und Gelatine.
Oh wow, verstehe. Dann oxidiert bei diesen Büchern von 1820 also kein Lignin, sondern es bauen sich über zwei Jahrhunderte hinweg diese alten Baumwollfasern ab?
Genau.
Und vor allem eben diese tierischen Proteine aus dem Leim?
Richtig. Und der chemische Abbau von tierischen Proteinen und fermentierter Baumwolle produziert natürlich völlig andere VOCs als der Abbau von Holz.
Das ergibt Sinn.
Es entsteht dabei wenig bis gar kein Vanillin. Stattdessen werden Verbindungen freigesetzt, die viel schwerer, erdiger, manchmal sogar leicht modrig oder fleischig riechen.
Interessant.
Der Zahn der Zeit nagt universell an allem, aber je nachdem, woraus das Gerüst des Buches gebaut ist, hat der Staub, der dabei chemisch abfällt, ein komplett anderes olfaktorisches Profil.
Okay, das heißt also, alte Papiere zerfallen je nach Epoche chemisch völlig unterschiedlich. Das muss doch für große Archive und Nationalbibliotheken ein massives logistisches Problem sein?
Oh, das ist es absolut. Ich meine, die müssen diesen stetigen Verfall von Millionen von Büchern ja irgendwie überwachen, bevor das historische Wissen da buchstäblich in den Regalen zerbröselt.
Ja, und genau hier kommt die menschliche Nase ins Spiel. Wenn wir das große Ganze betrachten, dient dieser chemische Fußabdruck nicht nur der Nostalgie.
Sondern?
Die Nase dient hier als hochkomplexes Analyseinstrument für die Erhaltung von Kulturgeschichte. In der professionellen Konservierung können Experten allein am Geruch den Erhaltungszustand eines alten Buches einschätzen.
Das ist ja unglaublich. Das menschliche Gehirn kann hunderttausende verschiedene VOC-Muster in Millisekunden verarbeiten. Restauratoren riechen oft schon beim Betreten eines Raums, wie es um die Dokumente steht.
Das klingt für mich echt ein bisschen so, als wären Bibliothekare quasi ausgebildete Papiersommeliers.
Der Vergleich drängt sich wirklich auf, ja. Ein runder, angenehmer Vanilleduft ist diagnostisch gesehen ein gutes Zeichen. Es deutet auf eine relativ gute Erhaltung hin.
Okay, das ist also der gute Jahrgang.
Genau. Das Buch altert, aber es ist strukturell intakt. Die Alarmglocken schrillen jedoch, wenn das Duftprofil kippt.
Wie riecht das dann?
Wenn der Geruch scharf, sauer oder extrem muffig wird, ist das ein massives Warnsignal. Das deutet auf die sogenannte Säurezerstörung des Papiers hin, ein riesiges Problem in vielen Bibliotheken.
Säurezerstörung, das klingt fatal, aber warte mal kurz.
Mhm.
Wir haben doch vorhin über die komplexen Noten des guten Duftes gesprochen. Mhm. Da hieß es, sanfte Säuren gehören zum guten Duftprofil.
Ja, das stimmt.
Wie unterscheidet die Nase dann zwischen den guten, sanften Säuren und diesem scharfen, sauren Warnsignal der völligen Zerstörung?
Das ist eine hervorragende Frage. Es geht hier um biochemische Nuancen. Der Unterschied liegt einfach in der Konzentration und der Art der Säuremoleküle.
Okay.
Sanfte Säuren, wie winzige Mengen Essigsäure, sind so stark verdünnt, dass sie subtil bleiben. Die balancieren die schwere Süße des Vanillins nur ein bisschen aus. Wie ein winziger Spritzer Zitrone auf einem süßen Gericht.
Und bei der Säurezerstörung?
Da entgleist dieses Gleichgewicht komplett. Wenn die Fasern durch aggressive Säuren zersetzt werden, steigt die Konzentration von Essigsäure exponentiell an.
Ah, okay.
Für unsere Nase äußert sich das in einem Geruch, der physisch abstoßend wirkt. Es beißt in den Schleimhäuten, riecht nach starkem Essig oder Reinigungsmittel. Unsere Nase erkennt diese lebensfeindliche Überdosis in Sekundenbruchteilen als Gefahr.
Wahnsinn. Und das bringt uns eigentlich direkt zur Biologie unseres eigenen Körpers, oder? Und zur Psychologie.
Richtig.
Wir haben die harte Chemie verstanden und die historische Materialentwicklung. Aber wir müssen zum Abschluss noch klären, warum wir emotional überhaupt so stark, so unfassbar positiv auf diesen chemischen Zerfall reagieren.
Ja, das ist der weiche Faktor in der ganzen Gleichung.
Genau. Warum löst im Grunde verrottendes Holz in uns ein Gefühl von Geborgenheit aus?
Hier verbinden sich die Chemie des Papiers und die Neurologie menschlicher Emotionen. Man muss verstehen, wie das Riechen anatomisch funktioniert.
Okay, wie funktioniert es?
Es unterscheidet sich fundamental von unseren anderen Sinnen. Wenn wir etwas sehen oder hören, gehen diese Reize zuerst durch den Thalamus. Das ist der rationale Filter unseres Gehirns.
Wir denken also zuerst nach, bevor wir fühlen.
Bei Sehen und Hören, ja. Aber der Geruchssinn umgeht diesen rationalen Filter komplett. Die Moleküle docken in der Nase an und das Signal geht direkt in das limbische System.
Und was macht das limbische System?
Das ist das absolute Kontrollzentrum für unsere Emotionen und unser Gedächtnis. Düfte schlagen also eine direkte Brücke zu unseren Gefühlen, ohne dass der Verstand dazwischen funken kann.
Wow, das erklärt natürlich, warum unser Gehirn diesen spezifischen Geruch, also diese Mischung aus Vanillin und anderen VOCs, unweigerlich mit positiven Emotionen verknüpft.
Ganz genau.
Man denkt an Kindheitserinnerungen, an ruhige Lesestunden, an Wissen und Geschichten. Der Geruch löst sofort dieses Gefühl von Entspannung aus.
Absolut. Wir verknüpfen den Marker des oxidierenden Lignins mit geschützten Räumen. Unser limbisches System meldet sofort, du bist sicher.
Also, was bedeutet das alles? Wenn wir das zusammenziehen, ist das doch eine wunderschöne Ironie, oder?
Inwiefern?
Wir empfinden tiefste Geborgenheit und dieses erhabene Gefühl der Erhaltung von Wissen durch einen Prozess, der chemisch betrachtet der buchstäbliche Verfall und die Zerstörung des Buches ist.
Das stimmt. Das ist philosophisch wirklich bemerkenswert. Das alte Buch opfert sich gewissermaßen selbst. Es gibt Molekül für Molekül an die Luft ab, um uns dieses Gefühl von Beständigkeit zu vermitteln. Der Duft ist das Zeichen seiner eigenen Vergänglichkeit.
Ein krasses Paradoxon. Lass uns das Kernwissen für dich, unseren Zuhörer, zum Abschluss mal kompakt zusammenfassen.
Sehr gerne.
Wenn du das nächste Mal tief einatmest in einer alten Bibliothek oder bei einem alten Schmöker vom Flohmarkt, dann riechst du keine mystische Magie,
sondern harte Chemie.
Genau, jahrzehntelange Chemie. Den langsamen molekularen Zerfall von Lignin zu Vanillin, ausgelöst durch Licht, Sauerstoff und Feuchtigkeit. Es ist ein duftendes Stück Wissenschaftsgeschichte direkt vor deiner Nase.
Und dazu möchte ich dir noch einen finalen, vielleicht etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg geben, über den du mal in Ruhe nachdenken kannst.
Ich bin gespannt.
Wenn der wundervolle Duft alter Bücher eigentlich der Geruch ihres eigenen, unaufhaltsamen chemischen Zerfalls ist, genießen wir dann beim Betreten einer Bibliothek in Wahrheit wirklich die Ewigkeit von Wissen?
Oh.
Oder atmen wir in diesem Moment nicht buchstäblich die Sterblichkeit von Kulturgeschichte ein?
Wahnsinn. Ein gewaltiger Gedanke zum Abschluss. Die gefühlte Ewigkeit versus die chemische Sterblichkeit. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Analyse angekommen.
Die Zeit vergeht schnell.
Wie ganz zu Beginn versprochen, möchten wir uns ausdrücklich und sehr herzlich bei dir für deine Aufmerksamkeit bedanken.
Ja, vielen Dank. Es ist nicht selbstverständlich, sich die Zeit zu nehmen, um so tief in diese Mechanismen unseres Alltags zu blicken. Wir schätzen das sehr, dass du diese Zeit mit uns investiert hast.
Ganz genau. Wir hoffen, wir konnten dir wieder ein Stück mehr Staunen für den Alltag schenken. Wenn du das nächste Mal an einem Buch riechst, wirst du es mit einer völlig anderen Nase tun.
Davon bin ich überzeugt.
Danke fürs Zuhören, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.
Das war unser Wissen für euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.